Oh, hier ist noch so ein Popschutzfilter.
Ja.
Desinfizierte Popschutzfilter.
Wow.
Quarantimes. Die Nachtschau. Emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Wow. Ich bin Trailer Sparks.
Und ich bin Ali Snarchovic.
Ali Snarchovic.
Ja.
Wow, das ist ein guter Name.
Ja,
heute.
Oder?
Hey, Ali Snarchovic.
Na, Sparks?
Ja, schön, dass du hier bist.
Schön, dass wir da sind.
Ja, schön, dass wir da sind.
Boah, die Treppe hat mich gerade umgebracht.
Ja, ich habe auch sehr doll geatmet vorhin. Ja, erstmal eine Kippe anmachen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Worüber reden wir denn heute?
Ja, genau. Ich meinte ja die letzten Tage zu dir, dass ich das noch nicht so genau weiß.
Aha.
Aber ich glaube, das Thema könnte sowas sein wie Transmission oder Transformation.
Aha. Okay. Transportation.
Transgender. Nee, das heißt Teleport, das ist ja schade. Nee, das heißt eben nicht. Naja, öffentliche Transportmittel, die leider noch nicht im Zeitalter des Teleports angekommen sind.
Und was hast du dir denn darunter vorgestellt?
Ja, also irgendwie hatte ich, als ich vorhin ganz lange in der S-Bahn rumstand, hatte ich auf einmal diesen Gedanken, und zwar nochmal auch zurückgreifend auf das, was im letzten halben Jahr passiert ist und was überhaupt generell so passiert und auch was jetzt in der letzten Woche politisch hier in Hamburg passiert ist, und dass ich allgemein das Gefühl habe, der Begriff Transformation wird irgendwie viel zu wenig verwendet oder viel zu wenig nochmal so angeblickt, weil er sich so unradikal anhört.
Und vor allem zu wenig durchlebt.
Ja. Genau. Ach, alles. Ja, weil er sich halt ja nicht so besonders radikal anhört, ne? Transformation, das klingt ja erstmal so ein bisschen wie, naja, das ist etwas ganz Langsames, was halt irgendwie passiert und man kann da nicht aktiv mit einwirken und so.
Also ich finde, das klingt mega radikal. Für mich ist das, glaube ich, einer der radikalsten Begriffe überhaupt.
Ah, witzig. Verwendest du den oft?
Nein, aber ich habe den sozusagen oft im Kopf.
So quasi mit dabei. Ja. Genau, und auch weil ich über eine, können wir das Fenster aufmachen?
Ja.
Weil ich über eine Transformation der Herrschaft in diesem Sinne auch sprechen wollte, die, ich glaube, so meine Beobachtung der Transformation der Herrschaft steht auch an einem Punkt, wo ich glaube, ich in einen Konflikt komme mit Menschen, die auch gegen Herrschaft oder Herrschaftsformate ankämpfen aktuell gerade, weil ich das Gefühl habe, und da könnte eins auch auf ein Essay von Peter Gelderloos zurückgreifen, den man aber jetzt erstmal finden müsste, so früh morgens. Aber weil ich das Gefühl habe, durch die Corona-Krise wird quasi virulent, um es mit diesem wunderschönen Wort zu sagen, wird quasi virulent oder offensichtlich und immer offensichtlicher, und es wird immer mehr davon, wie sich die Herrschaft über die letzten Jahre hin verändert hat. So. Und zwar in Richtung eines chinesischen Herrschaftsmodells. Wir befinden uns quasi eigentlich auf einer Leerstelle, wenn wir uns so globale Herrschaftsmuster betrachten, könnte eins sagen, dass die letzten, du kannst mich jederzeit unterbrechen, ne?
Ja,
ich
theoretisiere
hier so random vor mich hin, dass gerade die letzten 60 Jahre, also seit quasi Ende des Zweiten Weltkriegs und verstärkt dann nochmal mit dem Niedergang der UdSSR und quasi dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges und so weiter, wir eigentlich eine Herrschaft einer US-amerikanischen Vorstellung von Freiheit, Sicherheit und so weiter und auch eine Vorstellung von kapitalistischer Demokratie oder eher gesagt demokratischem Kapitalismus unterliegen, oder dass diese Herrschaftsform ist, ne, die uns quasi beherrscht. Also wir werden ja immer beherrscht, egal ob in allen gegenwärtigen Situationen werden wir einfach beherrscht, weil wir uns nicht selber regieren können, weil es keine Selbstorganisation gibt, weil ich immer eine Art Staat- und Wirtschaftssystem unterstellt bin, das dazu da ist, sich selbst aufrechtzuerhalten, und dadurch muss es ja mich da einbinden und dadurch werde ich beherrscht. So. Und genau das, was quasi die letzte Zeit vorgeherrscht hat, war eben dieses US-amerikanische Modell. Und wir befinden uns da quasi in einem Transformationsprozess hin zu einer Art chinesischem Modell. Also um das jetzt mit so Nationalitäten zu benennen, das lasse ich jetzt einfach mal. Ich muss nicht immer jedes Wort in Frage stellen, was ich verwende, aber eigentlich schon. Und das, finde ich, wird halt eben gerade so offensichtlich in dieser Corona-Krise, weil was meine ich damit? Ich meine damit, dass die Herrschaft sich weiter weg davon bewegt und weil es auch nicht mehr nötig ist, die Herrschaft demokratisch zu legitimieren. So, das war in der letzten Zeit nötig, dass es da dieses Format geben musste von wir stimmen über irgendwas ab und irgendjemand macht dann irgendwas ganz anderes, aber wir haben nun mal diese Person gewählt und darum ist das okay, was diese Person mit uns macht. So, ne? Also eine freiwillige, eine quasi aktive Abgabe des Mitbestimmungsrechts. Diese aktive Abgabe des Mitbestimmungsrechts verschiebt sich halt mehr und mehr, also jetzt aus hier so meiner analytischen Perspektive, mehr und mehr Richtung einer passiven Abgabe des Mitbestimmungsrechts, wo es gar nicht mehr notwendig ist, dass ich freiwillig meine Stimme an jemanden abtrete. Also wobei war es auch vorher nicht, weil wenn ich nicht wählen gegangen bin, hat das auch nicht dazu geführt,
dass ich dann... Das war immer nur das geringere Übel.
Ja, quasi. Genau, ist quasi jetzt eine dass das quasi einfach durch Algorithmen quasi übernommen wird, die für mich Dinge entscheiden. So, und zwar aufgrund dessen, wie ich mich bewege. Und aufgrund dessen werde ich auch, also ich werde jetzt vom System quasi eingewählt oder einklassifiziert, wenn wir uns jetzt zum Beispiel diese chinesischen Sesame Credits angucken, oder wenn wir uns jegliche Modelle von sozialen Medien angucken, so, ich werde upgevotet und downgevotet. Ich gewinne FreundInnen und FollowerInnen, ich werde Influencer.
Ich werde kommentiert.
Ich werde kommentiert, ich lose wieder. Und ich bin quasi so anders beherrschbar geworden. Und warum ich jetzt sage, dass das quasi durch dieses Covid-19 und vor allem durch den Umgang der Herrschaft damit sich nochmal neu verändert hat, ist, dass quasi die Tendenz, damit umzugehen, also dass ich da ja auch ein Vorbild an einer Art chinesischen Überwachungsmodell, präventive Maßnahmenergreifungsmodell quasi ergeben hat. So. Ja. Und jetzt kann ich das an ganz konkreten politischen Fällen hier in Hamburg festmachen. Und zwar am Parkbank-Prozess.
Ach so, erzähl.
Ja. Gestern war ja die Urteilsverkündung. Und ich habe jetzt auch erstmal, bevor wir diesen großen Bogen zur Transformation schlagen, also über die Transformation der Herrschaftsmodelle hin zu einem die Justiz rechtfertigenden demokratischen Kapitalismus, davon weg hin zu einem Modell der präventiven Maßnahmen, weil alle ins System eingefügt werden müssen und gar nicht mehr die Show aufrechterhalten wird, dass das System sich an uns anpasst. Erstmal hier ein kleiner Bericht von gestern früh. Da war die Prozess, ging quasi der, ich würde jetzt erstmal sagen, der erste Teil des Prozesses zu Ende. Da war auf jeden Fall die Urteilsverkündung des Parkbank-Prozesses hier am Hamburger Amtsgericht, genau, die drei von der Parkbank, ein Prozess, der uns wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird. Ja, erstmal so viel. Knast ist mit Abstand am schlimmsten, steht auf dem weißen Transpi, unten in der Ecke ein A im Kreis. Das Transpi hängt an so einem kleinen, dreirädrigen Dingsi, was ich mit Espresso und Italien verbinde. Und daneben steht auch der Kaffeestand, der Kuchenstand, die Musikbox, über die auch verlautbart wird, was hier gerade passiert. Ich stehe am Sievekingsplatz vor dem Amtsgericht mit, ich bin ja so schlecht im Zählen, aber eigentlich mehr, als ich erwartet hätte, vielen Leuten. Und ich befinde mich auf der Kundgebung heute am 5. November 2020. Es ist ungefähr 12 Uhr mittags. Auf der Kundgebung zur Urteilsverkündung im Prozess gegen die drei von der Parkbank, drei Gefährtinnen, die angeklagt sind, einen Brandschlag geplant zu haben, Brandanschlag geplant zu haben, und das ohne jeglichen Halt und ohne jegliche Beweise. Es handelt sich hier, so wird mir auch im Verlauf dieser Kundgebung immer klarer, um ein Gesinnungsverfahren. Es ist ganz klar, dass es darum geht, dass die drei Gefährtinnen AnarchistInnen sind und nicht darum, dass sie irgendwas gemacht hätten. Es wurde soeben bereits irgendwas gesagt mit einer Zahl. Und es ist irgendwie, also so quasi ein Urteil mit so einer Zahl. Und es ist irgendwie erbaulich und traurig und seltsam, das mitzukriegen. Und es wurde aber gleich wieder von jemand anderem dementiert, diese Zahl. Deswegen sage ich jetzt noch nichts, sondern wahrscheinlich morgen in einem informierteren Beitrag dazu, den ihr dann live hört. Es geht mir mehr darum, über dieses Gefühl zu sprechen. Gestern Abend war eine wunderschöne Demo für Freiheit der Gefangenen und nicht nur der drei von der Parkbank, sondern eine Demo, die das Knastsystem an sich in Frage gestellt hat, quasi mit dem real existierenden Prozess und der real existierenden Gefangenschaft von zwei GefährtInnen, die seit Juli 2019 in U-Haft stecken. Und dieser Moment, in dem diese Demo vor dem Gefängnis ankommt und eine direkte Kommunikation der Demo zu den Gefangenen hier am Holstenglassis möglich war, das war so stark und so kraftvoll und so schön. Und eins hatte das Gefühl, ja, egal was ist, keins muss alleine sein. Heute auf der Kundgebung, während dieses Prozesses, ist die Stimmung eine andere. Sie ist eher ruhig. Leute stehen rum, trinken Kaffee, sprechen, harren aus, stehen solidarisch aus Prinzip hier rum. Ja, keins muss alleine sein, auch in Zeiten, in denen es hart und kalt ist. Soweit der Applaus in dem Moment, in dem die zwei männlichen oder männlich gelesenen Angeklagten im Parkbankprozess das Gerichtsgebäude, das Amtsgericht und damit die Untersuchungshaft, die ihnen über, was war das, 450 Tage aufgebrummt wurde, erstmal verlassen können. Bis zu dem Moment, in dem das Urteil rechtskräftig wird und quasi dann ein neuer Haftbefehl ausgesetzt wird. Ja, einerseits ein Gefühl des Jubels, wenn Menschen freikommen, aus einer Gefangenschaft, die sie über 1,5 Jahre von ihren GefährtInnen getrennt hat. Aber andererseits gibt es da eigentlich nicht viel zu jubeln. 1 Jahr und 10 Monate, 1 Jahr und 7 Monate und 1 Jahr und 8 Monate für die drei GefährtInnen hat es gehagelt. Und wir alle wissen, dass das eine reine Gesinnungsentscheidung ist, habe ich eigentlich vorhin schon gesagt. So. Also es ist mega hart, mega krass. Und wir wussten schon immer, die Justiz ist Teil des Problems und wird nie gerecht sein können und keine Lösung bieten. Trailer Sparks ab.
Ihr hört Quarantimes auf FSK 93.0, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Mein Name ist Alice Narchowitsch. Ich befinde mich hier mit
Trailer Sparks.
Und wir reden über Transformation, Transportation,
Mission.
Transmission. Genau. Und gerade eben hörten wir ein Lied, was ich gestern Abend in einer Playlist namens 1:1 fand. Ein Lied, was mich an warme Küsse erinnert, an Hoffnung, an Liebe, wo ich gestern Abend wieder entdeckte, dass ich mich speziell auf drei Aspekte in meinem Leben fokussiere, nämlich eben auf das Anarcho-Dasein, den Anarchismus, die Liebe und die Kunst, sozusagen die Dreieinigkeit, die Mutter, die Tochter und der Kohlpechrabe. Und genau, befinde mich gerade sehr auf dem Weg der Liebe, um mich ein wenig rauszuhalten, um, ich weiß nicht genau, irgendwie.
Wo transportiert es dich hin, alles?
Mich transportiert es hin in die Zukunft, immer und stets. Und ich habe das Gefühl, als ob die Menschen, nicht direkt um mich herum, aber um mich herum, nicht den zeitgeschichtlichen Kontext sehen, in dem wir sind und nicht sehen, was für einen Einfluss sie haben und sich stets raushalten und sich von der Politik relativieren lassen und denken, dass ein Sieg für Biden ein Sieg wäre.
Ach so, ja.
Zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Genau. Und dass wir, oder dass die Menschen um uns herum zu Produkten werden dieser Relation, dass man sich daran gewöhnt, dass die AfD im Bundestag sitzt, dass Trump im Weißen Haus sitzt und dass man dann meint, dass ein Sieg der Demokraten ein Sieg für die Linke wäre oder für die Linken oder für die Anarchistinnen.
Naja, zum Glück gibt es ja auch in den USA Anarchistinnen, deren Ziel es ist, möglichst alle raus aus dem Weißen Haus rauszufegen. So
auf
zumindest
jeden Fall
war auch der Slogan, den Kramsnik im Vorfeld der Wahl nochmal aktiv verbreitet hat. Und so war es auch auf einigen Demos tatsächlich zu hören die letzten Tage. Da gab es auf jeden Fall eine Demo, die ging, der Demospruch war, ja, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, aber er war auf jeden Fall gegen beide Präsidentschaftskandidaten gerichtet, weil so offensichtlich ist, dass es keinen Unterschied machen wird, weil quasi das kapitalistische, rassistische, patriarchale System, das sich Demokratie nennt, gerade das Problem ist, wie auch überall virulent wird. Womit wir wieder beim Thema wären, das ich angeschnitten habe oder bei diesem größeren theoretischen Bogen, wenn das für dich okay ist, wenn ich die Gedanken, die du mitgebracht hast, da mit einfließe.
Auf jeden Fall, bitte.
Genau, du sagst ja, dieser zeitgeschichtliche Kontext, in dem wir uns befinden, dass Menschen das Gefühl haben, okay, ein Sieg für Biden wäre irgendein Sieg, ne?
Ja.
Dabei ist das aus meiner Perspektive noch irrelevanter geworden als auch schon. Und zwar Genau, also hier in Deutschland finde ich, ist es auch viel offensichtlicher auf dem Flecken Erde, der sich Bundesrepublik Deutschland nennt. Okay, ich höre jetzt mal auf, damit jedes Wort in Frage zu stellen. Es ist viel offensichtlicher noch, dass wir eigentlich ja quasi vor allem von einer bürokratischen, von einer Bürokratie reglementiert und regiert werden. Also, liebe Hörixes, ich gehe davon aus, dass ihr auch schon einmal in eurem Leben alle mindestens vor der Situation standet, dass ihr ein Formular ausfüllen musstet. Und Formulare sind ja einfach dazu da, einem das Gefühl zu geben, eins sei schon einfach auch richtig dumm. Und auch richtig ein Teil von etwas, was in ein Gesamtsystem eingezwängt wird und das gar keine eigene transformatorische Energie hat. Keine Energie, was zu verändern, werde die Mutter noch den Tochter noch den Kohlpech graben. So. Selbst die Liebe wird in irgendwelche Formulare eingepresst. Manche nennen es Ehe. Naja. Und jetzt, um jetzt quasi den Bogen zurückzuschlagen von dieser Transformation der Herrschaft, ne, von einem demokratischen Kapitalismus, der einem immer das Gefühl gibt, eins könnte mitentscheiden, sein eigenes Schicksal mitbestimmen, hin zu der Situation, dass es immer irrelevanter wird, dieses Gefühl überhaupt noch zu vermitteln, was eins auch sehr schön sieht eigentlich an dieser Präsidentschaftswahl in den USA, dass ein Präsidentschaftskandidat einfach sagen kann, jo Leute, wir müssen jetzt einfach aufhören, die Stimmen zu zählen, es reicht. Also und dass das halt auch durchgeht, quasi bei einem Teil der Leute, zeigt, wie weit wir uns schon von diesem Ideal entfernt haben, dass eine eigene Stimme zu haben in einem demokratischen Prozess überhaupt wichtig ist. So. Und die Transformation der Herrschaft lässt sich eben auch sehr gut beobachten, daran, wie welche Covid-19-Maßnahmen eingeführt werden und wie klar ist, wie klar und wie mit welcher Selbstverständlichkeit es zumindest in einigen Breitengraden akzeptiert wird, welche Einschränkungen über einen erlassen werden. Dass klar ist, Spaß ist verboten, Autonomie, autonomes Handeln ist verboten. Wenn du dich mit jemandem im Privaten triffst, ist das gefährdend für deine Gesundheit, wohingegen die Arbeit natürlich weiterhin aufrechterhalten werden muss, weil die ist systemrelevant. Du bist systemrelevant. Es ist egal, ob das System relevant ist. So. Genau. Und was hat das jetzt mit dem Parkbank-Prozess zu tun? Ich habe ja in dieser Beobachtung vor Ort auch gesagt, dass es ein Gesinnungsprozess ist, dass es darum geht, Menschen aufgrund ihrer politischen Einstellung zu verurteilen und nicht anhand dessen, was sie getan haben oder nicht. Also die Kategorie schuldig, nicht schuldig aus der Sicht des Systems ergibt sich einfach daraus, wie eine Person denkt und nicht wie eine Person handelt, obwohl ich sowieso außerhalb von diesen Kategorien schuldig, nicht schuldig denken möchte. Aber um nochmal jetzt...
Aus allen binären Systemen.
Ja, einfach binäre Systeme sind einfach, einfach für nichts so. Also ein binäres System ist der erste Weg zum Autoritarismus. Ein binäres System ist ein Weg zum Faschismus. Also break out of the fucking binary wherever you can, liebe Hyrixes. Naja. So, jedenfalls lässt sich da ja genau auch beobachten, was eben diese Algorithmisierung des Lebens oder wie die quasi auch andere Prozesse beeinflusst, nämlich, dass nicht aufgrund dessen, was eins getan haben könnte oder was einem vorgeworfen wird, was man getan hat, sondern aufgrund der vermutlichen Planung zu etwas wird einem ein Verbrechen gestrickt. So. Und genauso verhält es sich bei anderen Gesinnungsprozessen gegen Anarchistinnen und Antifaschistinnen, die wir in den letzten Monaten beobachten können. Teilnahme an einer Demo, wie im Falle von Loic zum Beispiel, ist auch ja etwas, was einem dann dazu verhilft, obwohl es wenig Beweise dafür gibt, eben wiederum, ne, also innerhalb des Systems gedacht, es gibt innerhalb des Systems eigentlich keine Beweise dafür, dass Person XY gemacht hat. Aber es wird quasi eben diese neue Kategorie der Schuldigkeit aufgrund von Anwesenheit oder aufgrund von einem Plan, etwas zu machen, kreiert. Das heißt, diese Art von Vorverurteilung, die einen der eigenen Autonomie und diesem beraubt, sogar in der Tat. Die Autonomie wird aus der Tat herausdividiert. Es geht nicht mehr um die autonome Handlung, sondern es geht darum, irgendwo zu sein oder irgendwas zu denken, was vielleicht eines Tages gefährlich werden könnte. Das heißt, der Mensch selbst wird auf eine Berechenbarkeit zurückgestuft und auch so bewertet, dass eins möglichst sich berechenbar innerhalb des Systems zu verhalten habe und nachdem beurteilt wird, 5 Sterne, guter Bürger, oder ins Gefängnis, du hast schlechte Gedanken gehabt. So, und das meine ich mit dieser Transformation der Herrschaft. Es ist noch nicht sauber ausformuliert, ich bin mir dessen auch bewusst. Ja. Hast du es könntest du dem zum Beispiel jetzt einigermaßen folgen, wenn nicht?
Ja, ich konnte dir auf jeden Fall folgen. Und ich wollte gerade noch ergänzen, dass es eben halt auch ein Part, wo man sehen kann, dass dieses bayerische Polizeiaufgabengesetz eben doch auch in Hamburg angekommen ist, auch wenn es sozusagen nicht im Gesetz steht oder sonstiges, was eben halt diese Präventivmaßnahmen angeht, dass Leute im Vorhinein schon von der Polizei schuldig gesprochen werden und nicht erst nach der Tat oder nach der Handlung oder sonstiges.
Genau, die Idee der Präventivmaßnahme der Prävention hat sehr viel mit der Veränderung der Herrschaft zu tun.
Genau.
Weil wenn mir etwas präventiv zugesprochen oder abgesprochen oder verboten wird, habe ich gar nicht erst die Möglichkeit, etwas auszuprobieren oder wohin zu kommen. Also ohne damit natürlich wiederum 10.000 neue Regeln, die dann auf einmal existieren, zu brechen. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, alles.
Ja.
Ich habe hier noch so einen Text, der gestern aufgetaucht ist.
Oh, Barrikade.
Mhm.
Schön.
Den könnte eins jetzt auch noch vorlesen.
Ja,
ich
versuche mich mal irgendwie rüberzubeugen, vielleicht.
Ja. Ja, mit so. Rüberbeugen mit Abstand, liebe Hyrixis.
So, ich tu noch mal den Aschenbecher hier vor mich. Oder nee, warte, ich tu die Zigarette erst weg. So.
So.
Kein Urteil. Ich fange mal an. Kein Urteil ohne uns. Ausrufezeichen. Anschlag auf Bundespolizei für die 3 von der Parkbank. In Hamburg soll heute der Prozess gegen die 3 der geplanten Brandstiftung angeklagten GefährtInnen parkbanksolidarity.blackorgs.org mit einem Urteilsspruch beendet werden. Für nun fast 15 Monate werden 2 von ihnen im Knast und einen überwachter Freiheit in Geiselhaft des Staates gehalten. Geiseln für den immerwährenden Glauben der Autoritäten durch ein Exempel an wenigen, die Erziehung aller erreichen zu können. Insofern sehen auch wir uns mit den Gefährtinnen in Hamburg auf der Anklagebank und während Gericht und Staatsanwaltschaft noch den Schlaf der Selbstgerechten schliefen, haben wir unsere Komplizinnenschaften in die Tat umgesetzt.
Militante Praxis verteidigen. Als im Juli letzten Jahres die Handschellen klickten, befanden sich die Bullen noch in dem Glauben, endlich einen relevanten Schlag gegen die militanten Gruppen in Hamburg und vielleicht sogar darüber hinaus gelandet zu haben. Sie waren sich dessen so sicher, dass sie ihre Freude und ihre Akten sogleich mit der Presse teilen wollten. Mittlerweile ist es auf Seiten unserer Feinde in dieser Hinsicht jedoch recht still geworden, was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass sie es mal wieder selbst vor ihrem eigenen Gericht nicht schaffen konnten, die anfängliche Deutungshoheit beizubehalten.
Mit der juristischen Ebene wollen wir uns hier, ohne die dort geleistete Arbeit herunterzuspielen, jedoch nicht weiter beschäftigen. Es würde uns auch der nötige Einblick fehlen. Stattdessen wollen wir davon reden, warum zu unseren Ansprüchen an Solidarität neben essentiellen wie der emotionalen, sozialen und finanziellen Unterstützung der Betroffenen auch das Durchführen direkter Aktionen gehört.
So sehr sich die Justiz auch bemühen mag, ihre Strafprozesse als etwas darzustellen, in dem es ausschließlich um die persönliche Schuld von Individuen gehe, der politische Gehalt ihrer Entscheidungen lässt sich nicht erst bei Paragraf 129 Verfahren nur schwer verstecken. wie die militante oder illegalisierte Aktion einem politischen oder sozialen Konflikt entspringt, so bildet natürlich auch die Reaktion des Staates diese Konflikte ab. Warum sollte unsere Solidarität hinter diesen Tatsachen zurückbleiben? Es muss klar sein, dass bei jeder Verhaftung, jeder zerschlagenen Demonstration, bei jeder Observation und Diffamierungskampagne letztendlich die Frage im Raum steht, ob es dem Staat damit gelingt, die antagonistischen Ideen und Aktionen zurückzudrängen oder eben nicht. Da wir nicht vorhaben, klein beizugeben, werden wir unser Möglichstes tun, die staatlichen Zersetzungsversuche ins Leere laufen zu lassen.
Wir verteidigen die angeklagte Tat und unsere Ideen politisch, öffentlich, praktisch, ob Elbchaussee, Waldbesetzung oder brennende Vonovia-Autos. Es gibt nichts zu bereuen und oder zu entschuldigen. Eine Aktion wird nicht dadurch schlecht, dass sie misslingt oder die Bullen später versuchen, Leute dafür in den Knast zu stecken. Die Anlässe und Notwendigkeit militanter Praxis bleiben unverändert und so werden wir sie auch weiterhin propagieren. Sollte Kritik an Aktionen notwendig sein, richtet sich diese an die kämpfende Bewegung und gefälligst nicht an Presse oder Bürgertum.
Die Gefangenen und Illegalen sind Teil unserer Kämpfe. Die meisten von uns, die sich entschieden haben, militante Praxis als Teil einer emanzipatorischen Bewegung zu denken, dürften sich früher oder später damit auseinandergesetzt haben, dass Knast eine mögliche Folge dieser Entscheidung sein könnte. Manche von uns müssen das vielleicht noch tun. Egal aber, ob die auf der ersten Demo geworfene Flasche etwas besser als erwartet getroffen hat oder Genossinnen der ehemals bewaffneten Gruppen seit Jahrzehnten in der Illegalität leben, wir vergessen unsere Leute nicht. Die Ernsthaftigkeit unserer aller Gefangenen, zwei Wörter auf einmal gelesen. Die Ernsthaftigkeit unserer aller Unterfangen vorausgesetzt, verliert kein Mensch seine Widerständigkeit am Knasttor. Die Gefangenen kämpfen weiter, an einem anderen Ort und unter beschisseneren Umständen. Welchen Grund haben wir hier draußen, nicht weiter mit ihnen zu kämpfen?
Die geführten Kämpfe werden fortgesetzt und bestenfalls zugespitzt. Die Bullen ratzen Buch- und Infoläden wegen Plakaten oder Zeitschriften? Ein guter Anlass, diese nochmal nachzudrucken und ausgiebig zu verteilen. Im Hambacher Forst werden Menschen für ihren Protest gegen Konzern- und Parteiinteressen in U-Haft gesteckt. Zeit, in das frei gewordene Baumhaus zu ziehen oder in der eigenen Stadt zu schauen, ob nicht der ein oder andere oder die ein oder andere demolierte, ob nicht der ein oder andere demolierte Firmenwagen zu wirtschaftlichen Schaden beitragen kann. In Hamburg werden am 8. Juli 2019 drei Gefährtinnen von den Bullen festgenommen, weil sie vorgehabt haben sollen, mehrere Brandanschläge zum Jahrestag des G20 zu verüben. Wir dachten uns da in etwa Folgendes. Brandanschlag auf die Bundespolizei am Flughafen Tegel. In wenigen Tagen ist...
Schon nur beim Titel musstest du lachen, ne?
Ja. In wenigen Tagen ist der Flughafen Berlin-Tegel für den normalen Personenverkehr offiziell Geschichte. Überall konnten wir in den letzten Wochen wehmütige Erzählungen von den schönen Erinnerungen lesen, die viele BerlinerInnen mit diesem Flughafen verbinden. Erinnerungen, deren Ursprung die korrekte Hautfarbe und der entsprechende Pass sein dürften. Für alle, die diese Welt mit weniger privilegierten Voraussetzungen ausgestattet hat, werden andere Erfahrungen mit Tegel verbunden sein. Im besten Fall beschränken sie sich auf die Visage des Bundesbullen, der die Echtheit des eigenen Reisepasses aus nur zufällig rassistischen Gründen anzweifelt. In viel zu vielen Fällen jedoch war der Blick auf Tegel der letzte aus dem Abschiebeflieger. Und wie Tegel, so ist auch jeder andere deutsche Flughafen eine in Beton und Asphalt gegossene Bastion des europäischen Grenzregimes. Kein ankommender internationaler Flug ohne einen hauptamtlichen Abschieber vom BKA oder Bundespolizei mit polizeilichem Bauchgefühl und suchendem Blick nach schwarzen Haaren oder dunkler Haut.
polizeiliches Bauchgefühl dürfte es auch gewesen sein, als sie sich entschieden, wie hoch der Zaun sein sollte, der ihre Wache außerhalb des Rollfeldes schützt. Nun, er war nicht hoch genug. In Gedanken bei den drei Hamburger GefährtInnen platzierten wir mehrere Brandsätze unter den vor ihrem Gebäude geparkten Wegen. Das resultierende Feuer zerstörte nach Presseberichten 5 ihrer Dienstautos, von denen nicht alle als solche gekennzeichnet waren. Dass zusätzlich anscheinend noch 2 private Karren der Schweine angebrannt wurden, freut uns, gemein wie wir sind, natürlich besonders. Freiheit und Glück für die gefangenen GefährtInnen.
Autonome Gruppen.
Darunter ein Bild von ausgebrannten Autos, einem Tannenbaum und ja, es ist halt mega lustig, weil es ist halt so, man sieht so diese ausgebrannten
Autos. Es sieht so weihnachtlich aus,
ja,
irgendwie, ne?
Aber
mit
dabei ist es
Flecken
nur das Brandlöscher-Dings,
ja, genau.
Diese weißen Flecken. Ja, es sieht aus, als hätte jemand genau vorzeitig Weihnachten gefeiert. Für Weihnachten reißen wir uns zusammen. ja. Ja, vielleicht ist jetzt Zeit für ein Lied.
Ja, das klingt doch gut.
Wir hören, passend zum heutigen Thema, Trans
Mission
Joy Division mit einem meiner absoluten Lieblingslieder. Transmission. Dance, 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 dance to the radio.
Dance, dance,
dance, dance, dance to the radio. Quarantimes, die Nachtschau.
Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone.
Mit Trailer Sparks.
Und Alice Narchowitsch.
Ich finde deinen Namen immer noch super. Ja, Transmission.
Ah, da fällt mir gerade ein.
Ja.
Meine Transformation von Maus zu Alice Narchowitsch, von Maus zu Fledermaus. Ich dachte auch sehr lange irgendwie, also bis ich 10 war oder so, dachte ich, dass Fledermäuse früher Mäuse waren.
Mäuse und
So wie Schmetterlinge Raupen.
Okay, Fledermaus, ja, erzähl mal. Wie bist du dazu gekommen, jetzt Alice Narchowitsch zu sein?
Schwieriges Thema.
Ja, jetzt hast du es angeschnitten.
Ja, shit, ey. Ja, ich habe jetzt.
Oh no!
Ich habe mich sozusagen aus meinem verkrochenen Zustand, dem Loch in meiner, in der Wohnung, in der ich wohne, rauszukommen und mich wieder der Realität zu widmen. Und habe dort dann eben festgestellt,
dass die Realität, die auf dich einschlägt.
Genau. Und dachte, dann werde ich halt Realitätsdesigner, um meine Vorstellung der Realität in die Wirklichkeit umzusetzen, und dachte mir, was ist denn ein besserer Weg, als mich wieder mit dem Magischen zu befassen, wieder Anarcho-Witch zu werden.
Ah. Okay, Trailer has a sparkling moment. Ja, jetzt hier bald schon zu Ende Quarantimes, wie immer, gibt es viel zu viel Content für viel zu wenig Sendung. Vor allem, wenn ein zu zweit ist, geht es noch viel schneller. Es gibt auf jeden Fall etwas, was ich euch nicht verbergen möchte, falls ihr es selber noch nicht mitgekriegt habt. Abgesehen von, genau, überall weltweit geht alles weiter. Die Maßnahmen gehen weiter, die Riots, die Stars, alles ist kompliziert und anstrengend und verworren. In Frankreich hat das Ganze auf jeden Fall eine, ja, kurze Zusammenfassung. Die Welt im Aufstand, die Welt auf Abstand. Genau, in Frankreich ist es jetzt so, dass vor 3 Tagen die SchülerInnen frankreichweit angefangen haben, die Schulen zu blockieren, zu demonstrieren. Und wie man hier zum Beispiel sehr schön sehen kann, ich bin gespannt, was eins da hört, Barrikaden zu bauen. Hier. Das ist aber ein lautloser Barrikadenbau. Ah, ist auch das falsche. Genau, eins sieht, wie sie so aus Mülltonnen Barrikaden vor die Schule gebaut haben. Dann hier haben wir aus Nantes, Blockage en cours au lycée des Bourdonnières à Nantes. Un feu a été allumé au niveau de l'entrée sud et des poubelles installées devant la grille du bâtiment. Les pompiers sont sur place. Also ein Feuer wurde am Südeingang des Gymnasiums entzündet. Die Feuerwehr ist schon vor Ort. Hier, eins sieht ein
Feuer.
Und drumherum stehen SchülerInnen. kam eins angerannt und hat noch schnell was reingekickt, wahrscheinlich Noten oder so. Genau, die SchülerInnen haben angefangen zu streiken und wollen nicht mehr in die Schule gehen, weil sie weiter geöffnet ist. Also was, ja, eigentlich Ende der Geschichte. Ich würde auch nicht mehr zur Schule gehen wollen, da bist du auf engstem Raum mit unglaublich vielen Leuten und atmest dich gegenseitig an und die SchülerInnen haben keinen Bock mehr, krank zu werden, der Krankheit ausgesetzt zu sein, bloß weil irgendein System aufrechterhalten werden soll. Und hier hat eine Schulklasse eine ganz besonders tolle Maßnahme.
Gerade.
Wusch! Wusch!
Genau, nämlich Hurra, Hurra, die Schule brennt. Direkt den Klassenraum angezündet. Also, und das hat sich wirklich über ganz Frankreich ausgebreitet, nachdem ja eigentlich diese Proteste gegen die Ausgangssperren von den Gelbwesten nur, also die waren, da waren schon auch viele Leute, ne? Also jetzt für BRD-Verhältnisse viele Leute in Frankreich, aber für französische Verhältnisse war es halt nicht so viel. Aber die SchülerInnen-Blockaden und Aufstände haben sich richtig ausgeweitet, zum Beispiel auch in Saint-Denis hier. Das Konzept von halbierten Klassen wurde abgelehnt und dann zack, brennende Barrikaden und Glasbruch. Ja, Transformation allenthalben, Transformation der Herrschaft, Transformation auch des Protestes, Transformation unserer selbst. Ja.
Transportation der Sache.
Transportation der Sache, genau. Ja, ich habe eigentlich wollte ich auch das Thema Transformation ansprechen, weil ich noch mehr über diese problematische Binarität sprechen wollte und wo die mich eigentlich hingedrängt hat und was für eine Erkenntnis ich letzte Woche dazu hatte. Aber jetzt hier in 2 Minuten werde ich das nicht runterbrechen. Nur so viel, ich bin in so einem binären Feminismus aufgewachsen, dass ich jahrelang das Gefühl hatte, mein eigenes Unbehagen des Geschlechts habe mit internalisierter Misogynie zu tun. Bis ich irgendwann festgestellt habe, ach so, nein, the binary is the motherfucking problem or the father fucking problem or the parent fucking problem, just the fucking binary. Und das war irgendwie eine schleichende Erkenntnis und so richtig doll hatte ich die Erkenntnis erst letzten Freitag bei M8 und ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bei den Gefährt Xs von M8 auch bedanken dafür, für diese intensiven Gespräche, die wir zwischen den einzelnen Sendungen und während der Sendung gehabt haben, die für mich eine Bereicherung und Erleuchtung waren. Jetzt noch eine Minute. Was geht, Alice Narchowitsch?
Ich bin froh, dass ich früh aufstehen kann. Das habe ich heute wieder herausgefunden. Und Ja. Befinde mich allerdings immer noch ein bisschen im Halbschlafzustand.
Ja, besser im Halbschlaf physisch als im Halbschlaf irgendwas hinterherrennen.
Genau. Das war mein Piepen für den Reality-Check.
Heißt das, es ist jetzt auf deiner Armbanduhr schon 8?
Ja, auf meiner Armbanduhr ist es schon Reality.
Okay. Welcome to Reality.
Viel Spaß dort.
Ihr habt gehört, Quarantimes, die Nachtschau.
Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone.
Auf FSK 93.